Wie kann man Leistungssportlerinnen und Leistungssportler in Deutschland wirklich fair unterstützen? Warum reichen 750 Euro Grundförderung oft nicht mal für die Miete? Und wieso sind viele Athletinnen und Athleten im Nationaltrikot nicht einmal richtig versichert? Darüber spreche ich heute mit Max Hartung, Ex-Olympionike, Ehrenamtler und Vorstand der Deutschen Sporthilfe. Eine Folge über Fairness, Förderung und Verantwortung.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Max.
Hi, Benjamin.
Ich gehe davon aus, dass die meisten meiner Hörer und Hörerinnen deinen Namen sehr häufig gehört haben, denn du bist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fechter. Du warst 2012 bei den Olympischen Spielen, 2016 und auch 2021 in Tokio. Du warst Weltmeister im Team und Europameister im Einzel. Allerdings bist du heute nicht als Fechter bzw. als ehemaliger Fechter im Podcast zu Gast, sondern in welcher Funktion?
Ich bin jetzt Vorstand bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe und ja, mache Werbung für Leistungssport und die Sportlerinnen und Sportler und die Sporthilfe selbst.
Da würde mich mal an erster Stelle mal brennend interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du als aktiver Sportler oder in der Übergangsphase den Weg, ich sag mal, erstmal in Richtung Ehrenamt beschritten hast und dann auch in deine Funktion jetzt bei der Sporthilfe?
Ja, es sieht im Nachhinein alles so aus, als hättest du so einen roten Faden und einen großen Plan. Das war überhaupt nicht so, sondern ich habe einfach in meiner Sportkarriere schon immer geschaut, wie sind die Strukturen um mich herum, wie kann ich Sachen besser machen, gerade wenn irgendwas ungerecht war, hat mich das angespornt, es besser zu machen, erst als Athletenvertreter im Fechterbund, dann später auch übergreifend für alle Sportarten beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und dann ja, habe ich einen Verein gegründet, der heißt Athleten Deutschland, mit anderen Athletenvertretern gemeinsam, und das war irgendwie so der Schritt dann, ja, jetzt noch eine Zwischenstation, Sportstiftung NRW, die mich hier zur Sporthilfe gebracht haben.
Woher kommt das, dass du sagst, ich habe so eine intrinsische Motivation, mich so auch für die Rechte von anderen einzusetzen?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie wirklich was aus der Kindheit, irgendwie was ganz Tiefes, das man will. Vielleicht auch was, kommt man nachher auch noch drauf, was im Sport auch mitgegeben wird, also Fairness als einer unserer Werte, wo du sagst, hey, das ist doch das, was wir hier, das ist so zentral, beim Fechten beispielsweise ganz elementar, es gibt einen Gruß am Anfang, man gibt sich am Ende des Kampfes die Hand und bedankt sich beim Kampfrichter. Es gibt also so einen Rahmen, ja, sozusagen, der für den fairen Wettkampf. Und wenn ich dann mitbekommen habe, boah, da hat eine Nominierung nicht, da ist nicht der Beste oder die Beste nominiert worden, oder später jetzt bei übergreifenden Themen, da gab es irgendwie Ärger zwischen Verbänden und Sportlern, da wird nicht gut miteinander umgegangen, das hat mich immer, ja, irgendwie berührt, und dann war irgendwie war gar keine Frage, sich da dann mit einzubringen. Ja.
Deswegen so, weil es gibt ja die Werte im Sport, Leistung, Fairplay, Miteinander, und wenn du das so in der Reihenfolge packen würdest, wahrscheinlich auf der Nummer 1 wäre Fairplay für dich.
Ja, das ist ja das Schöne, also die drei Werte der Sporthilfe, das war auch mit, das hat es mir auch leicht gemacht, dass ich mich hier beworben habe, die sind so stark, die sind jetzt schon mehrere Jahrzehnte stehen die hier bei der Sporthilfe und sind irgendwie so hochaktuell, und die stehen total nebeneinander, also das geht nur sozusagen im Dreiklang. Man kann nicht sagen, ja gut, heute ist mir aber Leistung etwas wichtiger, jetzt lasse ich mal das Fairplay raus und kürze hier ein bisschen ab bei meinem Lauf, oder ich brauche, um gute Leistung zu bringen, miteinander meine Teamkollegen, meinen Trainer nicht so sehr, da kann ich jetzt drauf verzichten, sondern das sind wirklich drei Säulen, auf denen das Ganze steht.
Ja, aber kannst du insgesamt noch mal so ein bisschen was zu dem Grund- oder Kerngedanken der Sporthilfe sagen, dass diejenigen, die vielleicht noch nichts davon gehört haben oder da noch nicht so in der Materie sind, auch einen Überblick bekommen?
Ja, gern. Die Sporthilfe ist eine Stiftung, die, so wie alle Stiftungen, gemeinnützigen Organisationen, versucht, unsere Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen. Unser Thema ist Leistungssport. Also wir glauben, dass dadurch, dass es Leistungssport gibt, dass Sportlerinnen und Sportler sich mit so viel Leidenschaft ihrer Sache verschreiben und eben mit diesen als Botschafter auch für diese drei Werte, für Leistung, Fairplay, Miteinander, dass unsere Gesellschaft, unser aller Leben dadurch, dass es das gibt und dass wir uns das auch leisten, dass die sich das leisten, dass sie die Zeit dafür nehmen, die Energie investieren, die Risiken eingehen, dass wir dass dadurch ja unsere Gesellschaft ein bisschen besser wird, dass mehr Lebensfreude da ist, dass es einfach was unglaublich Tolles ist, ja, die eigenen Fähigkeiten so ganz bis zur Exzellenz in einer Sache, und sei sie ja noch so ineffizient jetzt in einem ökonomischen Sinne, wie sich versuchen mit zwei Metallschwertern zu prügeln oder mit einem Stab über ein Hindernis zu springen, dass das einfach eine begeisternde, schöne Sache ist. Der Teil, den die Sporthilfe beiträgt in diesem Leistungssportsystem, wir sind ja da in einem Netzwerk mit anderen Partnern, mit den Verbänden, mit den Vereinen, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, ist eben vor allem dieser Baustein der individuellen Förderung. Also wir unterstützen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg, wenn sie Talente sind, zu den Höhepunkten ihrer Wettkämpfe und auch darüber hinaus beim Wechsel in den Job.
Wie sehen diese Unterstützung ganz konkret aus?
Es gibt ein Fördersystem, also es gibt eine Mechanik sozusagen, mit der Sportler in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen Förderung bekommen, das heißt Geld, von angefangen bei 75 Euro für Nachwuchsathletinnen und Athleten bis zu um die 2000 Euro in verschiedenen Bausteinen für diejenigen, die wirklich unmittelbar in der Vorbereitung auf Olympische und Paralympische Spiele sind. Also es ist dann ein finanzieller Teil und es gibt Weiterbildungsangebote, die den Sportlerinnen und Sportlern angeboten werden und auch Events, denen Wertschätzung ausgedrückt werden soll für die schon errungenen Leistungen.
Was sind das so für Weiterbildungsangebote? Weil ich glaube, das ist ja auch gerade für viele Studierende ein wichtiges Thema oder eben auch jüngere Menschen.
Ja, es ist natürlich immer eine Riesenherausforderung, weil die Sportlerinnen und Sportler ohnehin schon zwischen Ausbildung, Studium, Schule und dann den Wettkämpfen super eingespannt sind. Aber wir haben ein paar tolle Formate, die dann in der Offseason gern angenommen werden, zum Beispiel ein Speaker-Training. Sportlerinnen und Sportler werden auch immer ganz gerne mal gebucht für Events oder von Firmen. Und dabei, wie man sich selber, wie man davon erzählt, was man, wie viel Leidensbereitschaft man da in den Sport mitbringt, das rüberzubringen, dabei unterstützen wir. Dann gibt es ein Programm, das heißt Matchplan mit einem Zukunftsworkshop in Kombi, bei dem es darum geht, wie man sich selber aufstellt für die Karriere nach der Karriere, was auch immer also es ist bei allen von diesen Programmen einfach, wenn so Sportler und Sportler zusammenkommen mit ähnlichen Lebenssituationen, ist immer eine super Dynamik da und ein drittes sind viele, aber ein drittes, was mir auch persönlich, weil ich da selber mal mitgemacht habe, am Herzen liegt, das heißt Eliteforum, bringen wir Sportlerinnen und Sportler mit Persönlichkeiten aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, Wirtschaft, Politik zusammen und die erzählen dann den Sportlern bei so Workshop oder wie so ein Kamingesprächformat, was sie antreibt, was sie bewegt, wie sie da hingekommen sind, wo sie heute sind und ja, auch das hat alles immer eine wahnsinnig tolle Energie.
Um den Sportlerinnen und Sportlern auch so eine Perspektive oder ein Bewusstsein dafür zu ermöglichen, wie es nach dem Sport weitergehen kann, weil ich glaube, das ist tatsächlich bei vielen so ein Punkt, dass wenn man im Leistungssport ist, dann ist das ein sehr, sehr großer Teil des Lebens und oft ist es dann schwer, darüber nachzudenken, was ist denn der nächste Schritt, wie sieht es im nächsten Lebensabschnitt aus und dass da vielleicht dadurch die Hürde so ein bisschen genommen wird und Perspektiven auch geschaffen werden?
Ja, das ist immer ein Teil. Also man hat einfach als Sportler kaum Zeit für Praktika, um irgendwo reinzuschnuppern. Also dieser ganze Orientierungsteil ist ein Riesenblock. Aber auch das Zusammenkommen mit Menschen aus anderen Bereichen ist auch einfach ein Wert an sich. Also dieses Format, also jetzt gerade das Eliteforum, ich war jetzt beim ersten in der neuen Rolle dabei in Hamburg, eine ganz tolle Künstlerin, dann Aktivisten von Viva Con Aqua, der einfach mit ganz viel Energie da ist und ich glaube auch sozusagen, das dann nochmal zu reflektieren am Abend mit der Gruppe der Sportlerinnen und Sportler, das sind auch einfach ganz tolle Erlebnisse, die selbst wenn man jetzt vielleicht gar nicht selber Künstler werden will oder in den NGO-Bereich beruflich gehen will, dann ist das trotzdem was Bereicherndes. Also es ist Orientierung, aber es steht auch für sich, dass man solche Begegnungen, also dass wir so einen Rahmen schaffen, in dem so Begegnungen dann stattfinden können.
Mit wem hattest du dann damals ein Treffen oder mehrere Treffen, Kamingespräch?
Ja. Es ist natürlich schon eine Weile her, bei mir, es war 2011 beim Eliteforum in Liebenberg und bei Berlin und ich erinnere mich vor allem an Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, dass die haben mich irgendwie, man hatte das zwar schon so gesagt über die beiden, dass die so authentisch und nahbar sind, aber für mich waren es trotzdem irgendwie so Fernsehfiguren. Ich habe gedacht, also ich habe das nicht wirklich erwartet und die waren so herzlich und ehrlich begeistert vom Sport und so aufrichtig interessiert an anderen Menschen. Das ist irgendwie eine Begegnung, die mir ja bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
Wir haben im Vorfeld natürlich auch ein bisschen geschrieben und uns über die möglichen Themen ausgetauscht und da ging es natürlich auch darum, dass die Sporthilfe klare politische Forderungen für die Sportlerinnen und Sportler vertritt. Und da ging es auch so um das Thema Erhöhung der Grundförderung auf 1.500 Euro. Möchtest du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen?
Gerne. Also die Sporthilfe ist natürlich in erster Linie Förderer von Sportlerinnen und Sportlern, aber wir sind eben auch Teil von dem Sportsystem und von der Zivilgesellschaft. Und da wollen wir einfach in diesem Dialog, in einem gesellschaftlichen Dialog zu den Themen, die die Sportlerinnen und Sportler betreffen, Positionen einnehmen, weil ich glaube, wir haben eine Menge Erfahrung und Wissen und das wollen wir jetzt in dieser Legislatur und ich auch in meiner Rolle, also auch Teil von meinem Job sozusagen, mit einbringen, mit diskutieren. Und eine der Sachen, die wir uns vorgenommen haben mit den 1500 Euro, also jetzt im Augenblick ist die Grundförderung für die Athleten im Perspektivteam 700 Euro. Das sind so, also die Mitglieder Nationalmannschaften, so jetzt grob gesagt, ein bisschen vereinfacht gesagt. Und mit 700 Euro, da gibt's auch Studienlage zu von der Sporthochschule, aber braucht man an der Stelle, glaube ich, auch keine Wissenschaft, um zu sagen, in Köln, in Frankfurt, in Berlin, selbst wenn man noch hier ein paar hundert Euro vom Verein hat, wenn man einen kleinen Sponsor hat, das wird unterm Strich knapp. Und da haben wir zum einen die Bitte und den Vorschlag an die Politik nach weiterer Unterstützung, weil es ist jetzt schon so, dass wir auch bundesunterstützt sind. Wir sind zwar überwiegend durch Partner und durch Spenden und Sponsoring-Einnahmen finanziert, aber eben zu ungefähr einem Drittel auch vom Bund. Und da haben wir eben gesagt, diese 1500 Euro, das wäre einfach eine Zahl, die es möglich machen würde, immer noch nicht Fechten und im Hockey und im Rudern reich zu werden, aber doch sich weitgehend auf den Sport während der ganzen Olympiade zu konzentrieren. Und dabei suchen wir eben Unterstützung sowohl politisch als auch von Geldgebern in der privaten Wirtschaft.
Ja, aber da muss man ja auch sagen, 750 Euro, da geht es ja nicht nur darum, die normalen Lebenshaltungskosten irgendwie gedeckt zu bekommen, sondern es geht ja auch darum, Leistungssport zu betreiben. Leistungssport kostet Geld. Also Trainingslager müssen irgendwie bezahlt werden, Physiotherapie, Trainingsgeräte, Sportgeräte. Und das tatsächlich mit 750 Euro ist eine fast unlösbare Aufgabe.
Absolut, wobei das gilt nicht für alle Sportarten. Es gibt auch welche, wie zum Beispiel im Beachvolleyball, wo die Sportlerinnen und Sportler quasi fast wie so eine Ich-AG selber sehr, sehr sozusagen stark ihre Umfeldbedingungen zusammenbauen und auch teilweise selber finanzieren. In vielen Sportarten ist aber auch so, dass es Physiotherapie zum Beispiel über die Olympiastützpunkte gibt, dass Flugreisen auch mit Bundesunterstützung über die Verbände abgewickelt werden. Also da geht es jetzt wirklich um Lebensunterhalt und um sozusagen das, was unmittelbar um die Sportlerinnen und Sportler rum ist, das ist auch so was Banales wie, man kann nicht das günstigste essen, sondern man muss so essen, wie es eben in der Sportart erforderlich ist. Man braucht höchstwahrscheinlich ein Auto, weil Trainingsort und Physiotherapie nicht auf einem Fleck sind. Ja. Also man kann auch da nicht sozusagen von der Mindestdaseinsvorsorge ausgehen, sondern Leistungssport. Genau, also kostet Geld, aber drumherum wird auch viel von anderen Partnern übernommen, aber ja, das reicht so nicht.
Ein weiterer Punkt, den du auch aufgeführt hast, war das Thema Unfallversicherung. Insbesondere Unfallversicherung im Rahmen von sportlichen Wettkämpfen, dann auch auf internationaler Bühne. Und das ist ein Punkt, der war mir bis vor ein paar Monaten gar nicht so bewusst, dass man, wenn man im Nationaltrikot für Deutschland startet, nicht unbedingt unfallversichert ist, wenn man da auf dem Spielfeld, auf dem Sportplatz oder sonst als Sportlerin, Sportler aktiv ist. Aber magst du uns da auch noch mal so ein bisschen abholen?
Gern. Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Karriere erzählen. Ich war eine Weile lang bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Da ist man ganz gut abgesichert über die freie Heilfürsorge der Bundeswehr. Da bin ich aber rausgegangen, weil ich studieren wollte. Und in dem Moment bin ich dann ganz normal, freiwillig, gesetzlich krankenversichert gewesen. Also wenn du jetzt beim Fechtwettkampf dann umknickst, dann kriegst du natürlich deinen Arztbesuch wie der andere Kassenpatient auch abgedeckt. Aber wenn dir was wirklich Schlimmes passiert und du langwierige Behandlungen brauchst, wenn du vielleicht auch nicht mehr arbeiten kannst danach, dann hast du dafür keinen speziellen Schutz, obwohl du ja einer sehr gefährlichen Tätigkeit unter Umständen nachgehst, wenn man jetzt beispielsweise an Straßenradfahren denkt oder auch beim Turnen. Also du hast eine gefährlichere Tätigkeit als die meisten und ja, einen Standardversicherungsschutz sozusagen. Und das ist eben auch ein Vorschlag. Da gibt es eben diese Berufsgenossenschaft, ob man nicht da auch mit Finanzierung der Policen gemeinsam, also ob das nicht ein Handlungsfeld, oder wir sagen, dass es ein Handlungsfeld, wo es Verbesserungsbedarf gibt und wo die Sportlerinnen und Sportler besser abgesichert werden sollten.
Sind das auch so die beiden Punkte, mit denen Sportlerinnen und Sportler häufig zu euch kommen? Oder was, ich sag mal, brennt so den meisten im Leistungssport unter den Nägeln? Mhm.
Naja, zu uns kommen die Sportlerinnen und Sportler, die gehen natürlich schon auch auf die Organisationen zu, mit dem Profil, das sie jeweils haben, und das ist eben bei uns Förderung. Also das
Aber wenn man jetzt so im Austausch mit den Sportlern und Sportlern steht, dass man, kriegt man ja auch so ein Gefühl für das Stimmungsbild, was so die vielleicht die größte Herausforderung ist.
Ja. Also das sind die Themen, die bei uns adressiert werden. Jetzt gab es ja noch die Diskussion um die Steuerfreiheit der Medaillenprämien bei Olympischen Spielen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Was die Sportler und Sportler umtreibt, ist ihre unmittelbare Umgebung in der Regel. Also habe ich eine gute Auswahl an hervorragend ausgebildeten Trainern? Habe ich immer einen Physiotherapeuten zur Verfügung? Kann ich an meinem Olympiastützpunkt ausreichend zur Sportpsychologie? Ist meine Halle in einem guten Zustand? Habe ich ausreichend Wasserzeiten? Also wirklich was die Sportler um sich herum jeden Tag wahrnehmen, das ist eigentlich das, was man in den Gesprächen gespiegelt bekommt. Und das sind diese Leistungen, die eben teilweise bei Verbänden, teilweise bei Olympiastützpunkten, aber im Bereich Förderung eben von uns abgewickelt wird.
Und du hast es aber schon angesprochen, die Steuerfreiheit von Prämien, insbesondere wenn es um Olympiamedaillen geht. Wie ist denn da momentan so der Stand? Angenommen, ich würde jetzt eine olympische Goldmedaille gewinnen und die entsprechende Prämie dann auch erhalten. Inwieweit wird das dann besteuert?
Ja, du würdest, wenn du olympisches Gold gewinnst, würdest du von der Stiftung Deutsche Sporthilfe privat akquiriertes Geld bekommen. Und zwar 20.000 Euro für Gold, 15 für Silber und 10 für Bronze. Und du würdest das entsprechend deinem persönlichen, du bist ja höchstwahrscheinlich dann irgendwie freiberuflich, deinem Einkommenssteuersatz gemäß voll versteuern. Und das ist was einfach bei den letzten Olympischen Spielen einigen Athleten aufgestoßen hat, dass sie den Eindruck hatten, jetzt ist es so gut gelaufen und jetzt will ich hier wenigstens eine dicke Party organisieren und keine Ahnung, mich irgendwie selber auch belohnen. Und das ist ein Thema, was wir, oder der Frust, der da ausgedrückt wurde, was wir aufgenommen haben, obwohl wir in erster Linie eigentlich fördern, also bewegen auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen, das ist eigentlich unser Kerngeschäft, aber gesagt haben, hey, das wäre doch eine schöne Sache, eine gute Möglichkeit auch der Bundesregierung neben den Ehrungen wie dem Silber- und Lorbeerblatt da Wertschätzung auszudrücken, zusammenkommen. Das hier ist so eine herausragende sportliche Veranstaltung, Olympischen, Paralympischen Spiele im Nationaltrikot mit dem Adler, da machen wir eine Ausnahme und auf diese Prämien, die da ausgezahlt werden, da werden dann nicht noch diese dann in Summe gar nicht so hohen Steuern erhoben. Also das wäre jetzt auch für den Steuerzahler, wenn sich das änderte, nicht, wären das keine Unsummen, die da eingespart würden.
Zumal man ja auch immer sagen muss, wir messen uns ja mit anderen Nationen, da stehen ja zum Teil auch ganz andere Prämien im Raum und wenn man als Land die Hoffnung hat oder den Wunsch, viele Medaillen zu erringen, dass man den Sportlerinnen und Sportlern dann auch ein entsprechendes Umfeld zur Verfügung stellt, was eben auch konkurrenzfähig ist. Ist das auch deshalb einer der Punkte, weshalb ihr sagt, dass ihr, wenn es um das ganze Thema Gesetzgebung geht, auch gerne mehr mit eingebunden werden wollt? Und wie könnte das konkret aussehen, dass ihr dann vielleicht in bestimmten Gremien eine aktive Rolle bekommt oder dass du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen mitnimmst?
Ja, nicht in Gesetzgebung allgemein, sondern es gibt konkret ein Vorhaben, das stammt jetzt noch aus der letzten Legislatur. Das war sozusagen die zweite Runde der Leistungssportreform. Da sollte es ein Sportfördergesetz geben. Und dieses Sportfördergesetz, also es soll es immer noch geben, aber die Ampel ist ja dann, die Regierung ist ja dann geendet. Und es gab aber einen Entwurf von einem Sportgesetz, wo eine Agentur gegründet werden sollte, die dann die Mittel des Bundes verteilt. Diese Agentur, die geplant war in der letzten Legislatur, sollte die Form einer Stiftung haben und sich um Leistungssport kümmern. Und da sind so ein bisschen die Lampen an, natürlich hier bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe, und sagen, wenn Leistungssport gestaltet wird und es auch im Wesentlichen um die Sportlerinnen und Sportler natürlich geht, die wir fördern, das ist einfach wichtig, dass wir mit dabei sind, weil wir ganz viel Wissen haben, ganz viel Erfahrung haben, ganz viel Daten haben, einige Sachen auch gut können, sowohl in der Betreuung der Sportler als auch natürlich die Zugänge haben, Infrastruktur, auch digitale Infrastruktur schon vorhalten. Und das ist dann sozusagen der Fingerzeig, beziehungsweise das Melden an der Stelle. Wenn es jetzt weitergeht mit Gesetz, wenn es weitergeht mit der Gründung einer Agentur, dann sind wir einfach ein Ansprechpartner, den man da auf dem Schirm haben muss, weil sonst entweder Fehler gemacht werden oder Strukturen möglicherweise doppelt gebaut werden.
Wie viele Sportlerinnen und Sportler werden durch die Sporthilfe unterstützt, beziehungsweise gefördert?
Ungefähr 4.000, während die Hälfte rund im Nachwuchsbereich ist.
Ja.
Und die andere Hälfte dann eben bei diesen Nationalmannschaften bis hin zu den Olympiakaderathleten, also Top-Team-Athleten, die wirklich schon unter die besten 8 in ihrer Sportart weltweit gehören.
Das ist ja dann auch schon, du hast es angesprochen, ihr habt viel Erfahrung. Wenn man das über die Jahre, Jahrzehnte dann mal in Summe betrachtet, wie viele Sportlerinnen und Sportler unterstützt bzw. gefördert wurden, da kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es da einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz bei euch gibt. Die Themen, um die es auch geht, über die wir uns unterhalten haben, das sind ja jetzt auch keine Punkte, die wirklich, ich sag mal, exorbitante Forderungen sind, sondern im Kern geht es ja wirklich darum, Sportlerinnen und Sportlern einfach mehr Sicherheit zu geben, mehr Planungsmöglichkeiten und auch eine Perspektive für nach den Leistungssport. Deswegen, ja, an der Stelle kann man, glaube ich, einfach nochmal Werbung dafür machen, dass diese Punkte, insbesondere auch dieser Punkt der Unfallversicherung, wenn man im Nationaltrikot unterwegs ist, da vielleicht weiter vorangetrieben wird. Weil, das, wie gesagt, ich habe mich mit einer recht bekannten deutschen Sportlerin vor einiger Zeit darüber unterhalten und mir war das bis dato nicht bewusst, dass man eben, wenn man im Nationaltrikot für Deutschland startet, keinen Versicherungsschutz genießt, beziehungsweise nur den privaten. Und das, da war ich dann tatsächlich doch schon sehr überrascht.
Ja, ist ein total guter Punkt. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast, weil ich ja weiß, dass hier auch einige Sportlerinnen und Sportler zuhören und ich glaube, manchmal wird die Sporthilfe so als so for granted wahrgenommen. Also die ist da und es kommt monatlich Geld, aber dass sozusagen jedes Jahr wieder die Wirtschaftspartner neu aktiviert, akquiriert werden müssen und dass wir jetzt auch in puncto Politik, dass wir selber eigentlich, wir sind zwar eine Marke, die es schon lange gibt und die auch eine gewisse Bekanntheit hat, aber gehört werden immer die Sportlerinnen und Sportler. Und wenn die hier zuhören und sagen, ah, jetzt habe ich das vielleicht nochmal mehr auf dem Schirm und teile mal einen Post der Sporthilfe oder bedanke mich für die Förderung an der richtigen Stelle oder verbinde mich vielleicht mit auch, wenn das auch das eigene Anliegen ist, mit einer der politischen Forderungen, dann ist das einfach richtig viel wert für uns, weil das halt die größeren Reichweiten und ja, die cooleren Gesichter sind.
Also, dass sich die Sportlerinnen und Sportler auch immer noch mal ein Stück weit mehr einbringen, um eben auch, ja, im Prinzip auch dann am Ende des Tages ihre eigenen Interessen so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen.
Absolut, genau, ja.
Du hast gesagt, 30% des Budgets werden durch die Politik gestellt, durch die Bundesregierung, dann viele Partner aus der freien Wirtschaft und dann eine Stiftung. Es ist ja die Deutsche Sporthilfe, es ist eine Stiftung, also ein Stiftungskapital ist da auch noch mit dabei. Wie groß ist so das, ja, nicht Vermögen, sondern die jährlichen finanziellen Mittel, die euch zur Verfügung stehen?
Das Volumen, was jährlich umgesetzt wird, sind 32 Millionen Euro.
Okay.
Und das wird im Wesentlichen auch, das wird eingenommen und das wird direkt an die Sportlerinnen und Sportler weitergegeben. Das Fördervolumen, also das, was wirklich an monetären Zahlungen weitergegeben wird, liegt, jetzt hoffe ich, dass ich keine falsche Zahl sage, so bei 22 bis 24 Millionen. Das schwankt auch, weil das Förderkonzept jetzt umgestellt wurde. Aber das ist schon die Größenordnung. Wir brauchen natürlich auch was für die Events, für die Weiterbildungsangebote, für unsere eigene Infrastruktur. Also gerade der Ball des Sports ist ja so ein Riesenprojekt für uns als kleine Stiftung hier in Frankfurt. Auch tolles Event für die Sportler und Sportler, die da eingeladen werden. So habe ich das jedenfalls damals empfunden. Ja, das ist so ein Überblick. Und ein Drittel davon, von diesen 32 Millionen, kommt eben vom Bund und der nächstgrößere Teil dann von den großen Förderern. Und dann teilt sich das nochmal in viele, viele kleine Einkommensquellen auf. Wir hatten zum Beispiel vorletzte Woche ein Event, wo die neuen Sonderbriefmarken gezeigt wurden. Also die Sporthilfe hat jedes Jahr Briefmarken mit Sportmotiven, die rauskommen. Das ist von, ich glaube, seit 68 gibt es diese Briefmarken.
Okay.
Eine Vereinbarung zwischen Finanzministerium und Post damals, also staatlicher Post, gibt es bis heute. Seitdem es das gibt, hat es 140 Millionen Euro eingespielt, diese Briefmarkenserie an Förderung, die den Sportlerinnen und Sportlern zugute gekommen ist. Also irgendwie echt eine richtig schöne Geschichte.
Da ich ja, oder da der Meinathlet-Podcast ja vorrangig ein Leichtathletik-Podcast ist, muss ich natürlich auch für meine Hörerinnen und Hörer fragen, wie sieht denn die Förderstruktur jetzt im Speziellen für Leichtathletinnen und Leichtathleten aus?
Also es gibt ein Förderkonzept sozusagen, bei dem nicht per se Sportarten unterschiedlich behandelt werden. Also es gibt dann eine Vorschlagsliste sozusagen, die der Deutsche Leichtathletikverband dann mit unserem Gutachterausschuss, also eben so eine Art Expertengremium, bespricht. Und dann werden eben Athletinnen und Athleten aus den Nachwuchskadern, aus den Perspektivkadern, aus dem Olympiakader in die verschiedenen Teams der Sporthilfe sortiert. Und dann ist pro Disziplin ist eben, also die Nominierungshürden, die kennst du wahrscheinlich für die Leichtathletik besser als ich, die sind dann eben pro Disziplin jeweils unterschiedlich. Und hier wird dann final entschieden, wer gefördert wird und wer nicht.
Also die Sporthilfe ist am Ende des Tages gar nicht dafür ausschlaggebend, wo da die Richtlinien gesetzt werden, sondern das sind tatsächlich dann immer die Nominierungsrichtlinien der einzelnen Fachverbände im Sport.
Genau, also die Kaderzugehörigkeit ist sozusagen die Grundvoraussetzung. dass du im Leichtathletikverband, im Perspektivkader, ja, im Olympiakader bist. Und dann gibt's aber schon nochmal eine Auseinandersetzung mit dem Verband in die Aufteilung der Teams, wo wir ja schon auch mit dem Gutachterausschuss und mit der Abteilung Förderung gewisses Wissen haben und dann eben nachschauen. Es gibt auch schon mal Einzelfälle, die gesondert behandelt werden, wo Athletinnen und Athleten in speziellen Situationen sind und wo Fördervorschläge schon auch auf Plausibilität geprüft werden. Also macht das jetzt Sinn an der Disziplin, den Sportler? Ja. Aber ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, wir fördern alle olympischen und paralympischen Disziplinen und auch viele in nicht-olympischen Sportarten. Und da müssen wir ein Stück weit uns auch verlassen auf die Expertise, die es in den Sportfachverbänden gibt. Da können wir nicht behaupten, wir wüssten bis in die letzte Sportart auf jeder Position alles irgendwie besser, sondern da müssen wir eben zusammenarbeiten.
Weil es ja dann wahrscheinlich auch doch manchmal um so eine Potenzialeinschätzung geht, weil die Normen gerade in der Leichtathletik durch die Zahlen sind ja relativ strikt. Aber ich sag mal, so eine Einschätzung, wie lange ist schon jemand im Sport aktiv, wie hat er sich entwickelt oder sie hat sie sich entwickelt, wie schätzen die Trainerin, der Trainer das ein, dass solche Dinge eben auch noch mit reinspielen. Weil ich sag mal, wenn man gefördert wird, wenn man auf einem Niveau ist wie ein Leo Neugebauer oder eine Gina Lückenkämper, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, das ist offensichtlich. Aber ich sag mal, gerade bei sehr ambitionierten Sportlerinnen und Sportlern, die vielleicht noch nicht ganz oder vielleicht gerade so die Norm erfüllen für den Fachverband. Du hast die Einzelfälle angesprochen, kommt ihr damit ins Boot, dass man sich dann vielleicht auch nochmal in einem Gremium zusammensetzt und schaut, okay, wir schauen, was wir hier machen können?
Absolut. Also das ist gerade in den Nachwuchsaltersklassen natürlich so, aber du legst da die Stelle auch an, sag ich mal, ein grundsätzliches Dilemma, wo auf der einen Seite das Wettkampfergebnis steht, also ist jetzt der deutsche Jugendmeister eher zu fördern als der zweite. Tendenziell würde ich mal sagen, ja, und es ist immer schön, wenn man im Sport sozusagen das Ergebnis nimmt und sagt, okay, du hast gewonnen, du wirst gefördert, du hast verloren, du wirst nicht gefördert. Und gleichzeitig muss ja auch Raum dafür sein, dass Trainerinnen und Trainer herausragende Talente erkennen, die vielleicht noch in der körperlichen Entwicklung sind, wo du sagst, boah, da sehe ich aber was, der hat jetzt schon in dem Alter, der ist noch ein bisschen starksig, aber wenn die Athletik noch dazukommt, dann wird es genau so passen und ist genau das, wonach wir hier eigentlich suchen. Oder der ist vom Typ her, der ist einfach so ein Kämpfer, aber ist jetzt in dem Alter, ist das noch nicht so entscheidend. Also dass man halt sozusagen in dem Dilemma sozusagen das Bestmögliche trifft, dass man einen Teil hat, okay, hier sind auch harte Nominierungskriterien, aber dass es eben auch Raum gibt für eine Talenterkennung und für eine Berücksichtigung von Expertise von Trainer und Verband, dass man das in einem bestmöglichen Verhältnis pro Sportart irgendwie darstellt.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann manchmal auch keine einfachen Entscheidungen sind und wahrscheinlich auch etwas längere Diskussionen oder Meetings, bis man da zu einem Ergebnis gekommen ist.
Ja, das sind die allerschwersten. Das sind ja auch die ich eingangs, wo ich gesagt habe, da bin ich sensibel gewesen bei Ungerechtigkeiten, um die es häufig ging. Also jetzt, wenn ich zurückblicke an meine Zeit als Athletensprecher im Deutschen Fechterbund, wo die Trainer vielleicht sagen, ja, jetzt hier die Nummer 5, die möchte ich aber an der Nummer 4 und 3 vorbei mit zur Weltmeisterschaft nehmen, wo dann die Nummer 4 und 3 sagt, hey, ich habe aber gewonnen, das ist ungerecht. Und da fand ich jetzt zumindest fürs Fechten einen guten Vorschlag, auf den wir uns damals, als ich mich da engagiert habe, geeinigt haben, dass man sagt, okay, jetzt beispielsweise bei 8, die zur Weltcups fahren dürfen, 6 sind gesetzt, also wenn die besten 6 kommt, dann bist du safe.
Ja.
Und dann gibt es 2, wo man dem Trainer eine gewisse Flexibilität gibt, also Plätze 7, 8 sind nicht gesetzt. Da kann man schon mal Nachwuchstalent mitziehen und sagen, gut, der entwickelt sich, der muss schon früh diese Weltcup-Luft schnuppern. Da habe ich einfach auch eine gewisse Entscheidungskompetenz als Trainer, aber die ist eben nicht komplett bis auf Platz 1, um jetzt in dieser Achterfolge zu bleiben. Ist nicht alles willkürlich, sondern es gibt eine harte Liste und es gibt aber auch solche Joker, die vergeben werden können.
Ja, Max, wir haben uns jetzt ein Stück weit über die Arbeit der Sporthilfe unterhalten. Mich würden aber noch so ein paar Themen von dir interessieren. Du hast deinen Werdegang vorhin auch schon so ein bisschen geschildert. Athleten Deutschland hast du mitgegründet bzw. geleitet. Was hast du, würde ich sagen, so insgesamt auch aus deiner Zeit als davor auch als Athletensprecher gelernt? Weil man steht viel im Kontakt mit Sportlern, aber auch mit Funktionären, hat wahrscheinlich so das ganze sportliche Umfeld auch mal am Telefon. Deswegen, was sind so die wichtigsten Learnings so aus dieser Zeit für dich?
Was ich jedenfalls so als total positiv und bestärkend mitgenommen habe, ist, dass ich mich eingebracht und engagiert habe und irgendwie da so offene Türen waren und ich auch was bewegen konnte und dass es Raum dafür gab und Unterstützer gab. Und das ist irgendwie was ich selber als unheimlich bestärkend erlebt habe und weswegen ich auch da total gerne für Werbung mache, jetzt an die nächste Sportlergeneration oder junge Leute, die sich irgendwo einbringen wollen, was so dann schon geht, wenn man sich dahinter klemmt.
Ja.
Jedenfalls war das vielleicht auch mit ein wenig Glück und einem guten Timing, aber um ein paar Beispiele zu nennen, konkret, was wir uns damals bei der Gründung von Athleten Deutschland auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollten mehr Förderung für Sportlerinnen und Sportler. Der Bund hat inzwischen 10 Millionen Euro Athletenförderung in dem Topf eingestellt. Wir wollten eine eigene Geschäftsstelle haben. Da sind jetzt 9 Menschen beschäftigt mittlerweile bei Athleten Deutschland, arbeiten für die Interessenorganisation der Sportlerinnen und Sportler, haben auch die Förderung durch die Bundeswehr kritisiert. Es ist viel flexibler geworden. Die medizinische Betreuung ist besser geworden. Es gibt jetzt auch Karrierewege in Offizierslaufbahnen bei der Bundeswehr. Also um das nur so um einen Teil zu nennen, vielleicht doch noch einen vierten Erfolg. Die deutschen Sportlerinnen und Sportler haben mehr Möglichkeiten zu werben, ihren Partner zu danken rund um die Olympischen Spiele. Und das sind alles Sachen, die sich geändert haben, weil wir irgendwie uns zusammengeschlossen haben, gesagt haben, da muss was gehen, da müssen wir was machen. Und ja, mit so einem Gefühl, sozusagen neben der Sportkarriere was bewegt zu haben, rauszugehen, ist, glaube ich, so das, was wo ich auf der einen Seite stolz, aber auch irgendwie ganz froh bin, in einem Umfeld gewesen zu sein, wo man was ändern konnte.
So dieses Thema Selbstwirksamkeit, dass man da merkt, okay, ich kann tatsächlich was verändern. Das macht ja auch was mit einem.
Voll, ja, ich kann was verändern und vor allem kann ich was verändern, wenn ich mich mit anderen austausche und zusammenschließe. Und so wir als Gruppe, das nutzt was und gibt auch einfach unheimlich viel zurück. Und ich habe so tolle Menschen kennengelernt, mit vielen bin ich auch immer noch eng befreundet bis heute. Also das war eine gute Zeit.
Würdest du sagen, wenn man im Spitzensport aktiv ist, sollte man sich auch ein Stück weit politisch oder so ehrenamtlich engagieren?
Ja, also man muss sich nicht parteipolitisch engagieren, aber ich glaube, man ist ja in einem Umfeld, was irgendwie politisch und in einem Thema, was irgendwie, also um nochmal zurückzukommen auf Leistung, Fairplay, Miteinander. Ich will ja in einem fairen Sport antreten. Ich möchte ja in einem Sportverein, der inklusiv ist, wo Vielfalt gelebt wird. Und ich glaube, das ist vielen Sportlern und Sportlern gar nicht so bewusst, wie gesellschaftspolitisch sie eigentlich schon sozusagen durch den eigenen Werdegang und durch ihr Umfeld schon unterwegs sind. Und das muss dann gar nicht sein, dass man sagt, ja, das gehört jetzt zu der Partei oder dieses eine Thema, das schreibe ich mir jetzt auf die Fahne und werbe die ganze Zeit dafür, sondern für den Leistungssport, für das, was man macht, dass man für sowas brennt und für dieses ganze Vereinswesen, das man durchlaufen hat, dafür Werbung zu machen, dafür zu stehen, das ist dann schon Gesellschaftspolitik sozusagen von alleine. Also einfach nur, wenn man davon berichtet.
Ja, und ich glaube, gerade auch insgesamt sind es Zeiten, da ist vieles nicht mehr selbstverständlich. Und wenn man die Bedingungen so erhalten möchte, wie sie sind oder sie besser machen will oder dass sie besser werden, dann sollte man sich auch als Leistungssportlerin oder Leistungssportler da so ein Stück weit mit einbringen. Eine letzte Frage. Wenn du ein unbegrenztes Budget hättest, sowohl zeitlich als auch monetär, was würdest du als erstes umsetzen?
Ja, ich würde, glaube ich, vor allem jetzt natürlich die Stiftung Deutsche Sporthilfe stärken. Und da würden mir einige neben der Förderung Programme noch einfallen, wie wir die Athletinnen und Athleten noch professioneller, noch besser, noch zuverlässiger unterstützen könnten. Wenn ich unbegrenztes Geld hätte, würde ich wahrscheinlich dann in meiner Freizeit auch noch eine Fechtschule basteln.
Aber Max, dann an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren super spannende Themen, glaube ich, für viele meiner Hörerinnen und Hörer. Ja, und Max hat es eben in der Folge auch schon angesprochen. Die Sporthilfe freut sich auch immer darüber, wenn sie ein bisschen mehr mediale Präsenz vielleicht auch auf den sozialen Kanälen bekommt von Sportlerinnen und Sportlern, die gefördert werden. Also deshalb auch nochmal von mir der Aufruf, wenn ihr demnächst oder vielleicht auch schon in den kommenden Tagen den ein oder anderen Erfolg feiert und auch Unterstützung von der Sporthilfe erhaltet, dann taggt oder verlinkt die Sporthilfe. Ich glaube, da profitieren wir alle davon. Und Max, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht bis bald.
Ich danke dir, bis bald.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.